Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir hören den vorgeschlagenen Predigttext für den heutigen Sonntag, ein Abschnitt aus dem Neuen Testament, der uns allen bestimmt gut bekannt ist, der Missionsbefehl unseres Herrn Jesus Christus. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Gemeinde, das Erste, was mich bei diesem bekannten Abschnitt stutzig gemacht hat, war eine Zahl, nämlich die Zahl 11. Wir haben das eben gelesen und haben das eben gehört, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Man überliest ja oft solche Zahlen und manche Gedanken auch und macht sich keine Vorstellungen mehr, was eigentlich dahinter steht. Diese Zahl 11 erinnert an eine Katastrophe und macht deutlich, aus welcher Situation heraus die Jünger zur Begegnung mit dem erhöhten Herrn aufbrechen. 11. Jesus hatte 12 Jünger berufen. In Erinnerung und in der Parallele zu den 12 Stämmen des Volkes Israel. So sollten es auch 12 Jünger sein. Aber jetzt lesen wir auf einmal hier, die 11 Jünger gehen los. Wir alle wissen, was inzwischen geschehen war. Einer fehlt, der 12. ist nicht mehr dabei, Judas, der Jesus Christus verraten hat. Aber alle anderen wussten ganz genau, wir sind auch nicht viel besser. Wir haben ja auch nicht bei ihm gestanden. Auch wir sind geflohen. Aber sie sind zusammengeblieben, haben eine Einheit gebildet, aber ihre Situation ist so, wie wir sie manchmal heute auch im Fernsehen und bei Gesprächen über die Kirche auch in unserem Alltag erleben. Aus Mutlosigkeit und Resignation heraus brechen die Jünger nach Galiläa auf. Das ist für mich immer so etwas Besonderes, auch mal hinter die Worte gucken zu können. Dieses Wort Resignation, das kommt aus dem Lateinischen. Resignieren. Wenn wir es ganz wörtlich übersetzen, dann ist das aus der Militärsprache übernommen. Und zwar wörtlich übersetzt heißt es, ein Feldzeichen nach einer verlorenen Schlacht nach Hause tragen. So ist es ursprünglich gemeint gewesen. Ein Feldzeichen nach einer verlorenen Schlacht nach Hause bringen. Ich glaube, wir können uns das alles gut vorstellen, was das bedeutet, wenn man nicht als Sieger zurückkehrt, sondern mit zerbrochenem Feldzeichen. Vielleicht hat man sogar verloren in der Schlacht, es ist gar nicht mehr da, aber man kommt nach Hause und weiß ganz genau, es war nichts. Und die Frage taucht auf, wie wird das mit unserer Gemeinschaft? Damals bei den Römern, wie wird das mit unserem Land? Können wir die Größe weiterhin bewahren nach so vielen verlorenen Schlachten, nach so viel Resignation? Ist das nicht auch, was hier im Text zu lesen ist und was wir von den Jüngern erfahren, oft unsere Situation als Christen in dieser Welt? Verzagtheit. Wie soll es mit der Kirche weitergehen? Man kann ja auch in der Tat oft nur mit dem Kopf schütteln, was heute alles im Namen Jesu passiert, und keiner macht den Mund auf und keiner nimmt dazu Stellung. Einer hat vor kurzem mal gesagt, es gibt nur eine Sünde heute, und das ist die Intoleranz. Das ist für die Leute Sünde. Jeder soll machen, was er will, jeder kann machen, was er will, aber die anderen sollen ihn dabei in Ruhe lassen. Liebe Gemeinde, die Frage nach dem Ziel unserer Kirche, die Frage danach, was wird aus dieser Gemeinschaft, die ist damals so da, wie sie heute auch in unserem Alltag zu finden ist. Aber nun passiert etwas Erstaunliches, wenigstens erstaunlich für mich. Nun ist die Tatsache auch da, dass die Jünger in dieser Situation nicht nach Auswegen auf eigene Faust suchen. Sie wissen die Richtung, in die sie von diesem Nullpunkt aus zu gehen haben. Sie halten sich an den an sie ergangenen Befehl ihres Herrn, nach Galiläa zu gehen. Ja, sie kennen ihr Ziel noch genauer. Sie wissen, dass Jesus sie dort empfängt. Sie gehen nicht nach eigenen Vorstellungen los. Sie überlegen nicht, mit welchen Reklamemitteln man doch noch irgendetwas tun könnte, sondern sie berufen sich in ihrer Verlorenheit, Verlassenheit, in ihrer Verzagtheit und Resignation auf das Wort Gottes, auf das, was ihr Herr Jesus Christus ihnen gesagt hat. Sie stiegen auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Wie gut ist das doch, wenn man solche Berge kennt, auch zu denen man gehen kann in dem Augenblick, wenn man kein Ziel mehr vor Augen hat, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wie gut ist das, wenn solche Berge da sind, wenn die Resignation einen ergreift und man hoffnungslos zu sein scheint im Blick auf die Zukunft. Liebe Gemeinde, was dieser Text deutlich macht, ist, Jesus ist nur dort zu finden, wo er den Treffpunkt bestimmt, sein Wort und die Gemeinschaft der Gläubigen. Er hat gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wie gut ist das doch, wenn wir in unserem grauen Alltag, in unserer Resignation solch einen Berg kennen, den Berg überhaupt kennen, zu dem Jesus uns eingeladen hat, nämlich sein Wort. Sein Wort, die Bibel und die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern, die sich darum versammeln. Das ist es, was uns letztlich Hoffnung gibt, Zuversicht weiterführt und das uns aus Resignation wirklich zu neuem Handeln führt. Mit welchen Erwartungen brechen die Jünger auf? Mit welchen Gedanken besteigen sie den Berg? Nicht siegesgewiss, himmelhoch jauchzend, die Worte unseres Textes, einige aber zweifelten, drückten am besten die Situation aus, in der sie den Berg besteigen. Wir brauchen uns also nicht zu genieren, auch das muss einmal gesagt werden, oder traurig zu sein, wenn wir zunächst noch nicht so weit sind im Glauben oder nicht mehr in den Lobpreis der Anbetung einstimmen können. Für manche von den Jüngern war das, was sie taten, wirklich ein Angang. Vielleicht wurden sie von den Brüdern und Schwestern ja mehr oder weniger an die Hand genommen, mitgerissen. Sie hatten immer noch Zweifel, das, was da geschehen ist, dass ihr Herr am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, den Verbrechertod erlitten hat, das konnten sie immer nicht begreifen. Für sie war alles zusammengebrochen. Aber in der kontinuierlichen Gemeinschaft mit dem Auferstandenen wächst der Glaube, der ja nur ein Geschenk ist, das müssen wir uns immer wieder sagen lassen, keine menschliche Möglichkeit. Der Glaube ist nicht etwas, das ich so herbeiholen kann nach dem Motto, nun glaub mir schön, reiß dich mal zusammen, stell dich mal nicht so an. Sondern der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes, das im Studium seines Wortes zu uns kommt. Einer meiner, ja, natürlich schon längst verstorbenen theologischen Lehrer, den habe ich auch gar nicht mehr selbst erlebt, ist Martin Kähler, der dafür bekannt war, dass er so genau war in allem, was er sagte. Und nicht so einfach nur umherschweifte. Und der ist dann einmal gefragt worden, wie kommt denn der Glaube zu den Menschen? Und dann hat er, der immer so genau war, ein kleines Wörtchen gesagt, das eigentlich gar nicht zu ihm passte. Der Glaube kommt irgendwie in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Und damit war er wieder ganz genau. Wie der Glaube zu uns kommt, ist eine zweite Frage. Aber wir wissen, wo er zu finden ist, in Gottes Wort. In Gottes Wort, in der Beschäftigung damit, mit seinem Wort, schenkt uns Gott den Glauben. Keine menschliche Möglichkeit, aber ein Geschenk, das uns allen angeboten ist. Jesus richtet seine niedergeschlagenen Jünger auf dem Berg auf, in dem der Herr über Himmel und Erde ihnen einen Auftrag gibt. Wir haben das ja eben gehört, dass sie die Botschaft von ihm weitertragen sollen, dass sie die Menschen taufen sollen und dass sie lehren sollten, alles das zu halten, was er ihnen gesagt hat, die gute Botschaft umzusetzen in ihrem Alltag. Sie, die sich als Versager fühlen, werden mit dem wichtigsten Auftrag überhaupt betraut. Das gibt ihnen neue Kraft und Zuversicht. Hier im Gottesdienst sitzen die meisten, die sich in ihrer Bibel ein bisschen auskennen. Ich fühle mich direkt immer erinnert bei diesem Text an den Propheten Elia am Horeb, der völlig auch verzweifelt war mit seiner Situation. Es war alles zusammengebrochen mit seinen Freunden und mit der Gemeinde. Die heidnische Königin verfolgte ihn, er war nirgendwo mehr sicher. Und dann hören wir, er geht in die Wüste weit hinaus, setzt sich unter einen Strauch und sagt, Herr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin nicht besser als meine Väter, nimm mich doch weg aus dieser Welt. Und dann legt er sich hin und schläft und mehrmals lässt Gott seinen Engel kommen und lässt ihn wachrütteln und sagt, hör mal, Gott hat was vor mit dir, iss und trink, mach dich auf bis zum Gottesberg Horeb, dort wird er dir erscheinen. Und das lässt Elia sich sagen. Seine Verzweiflung verschwindet langsam und er macht sich auf zum Gottesdienst Horeb, Gottesberg Horeb, muss eine lange Zeit laufen. Und dort trifft er Gott, man kann das jetzt nicht alles schildern, aber dann kommt der Auftrag Gottes an ihn, der ihn wieder lebendig macht, ihm Kraft gibt, ihm Hoffnung schenkt. Ein Auftrag ist es, der ihn wieder neu macht. Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus. Das heißt, Gott sagt, geh den Weg wieder zurück. Diesen Weg, der dir nach hierhin so schwer gefallen ist. Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Meola, zu Propheten an deiner Stadt. Gott gibt Elia einen ganz klaren, deutlichen Auftrag und mit diesem Auftrag, den er ihm schenkt, wird auch sein ganzes Leben wieder neu. Der Auftrag, den Gott uns gibt, gliedert sich in drei Teile. Bezeugt allen Menschen dieser Welt, was Jesus für euer Leben bedeutet. Tut das mit Worten und mit dem Vorbild. Zweitens, tauft sie zum sichtbaren Zeichen dafür, dass Gott sie aufgenommen hat in seine Gemeinschaft und dass er von sich aus dieser Tat nicht mehr rückgängig macht. Gottes Ja gilt. Ich muss an meine Jugendzeit denken, die an für sich in einem größeren Verein im CVM stattgefunden hat. Beispiel aus der Jugendzeit fällt mir ein, die feierliche Übergabe des Gruppenzeichens zum Aufnähen auf das Fahrtenhemd. Vielleicht für manche, ach, was waren das komische Zeiten damals. Aber wir haben uns damals darüber gefreut. Das war etwas ganz Besonderes, als wir zu einer besonderen Feierstunde dieses Zeichen kriegten, Stoffabzeichen für unser Fahrtenhemd. Und Mutter musste die dann aufnähen. So ist das gewesen. Ein Zeichen, das uns deutlich machte, wir gehören dazu, zu dieser Gruppe. Und dann sagt Jesus noch seinen Jüngern, gibt ihnen noch den Auftrag, macht ihnen deutlich, dass die Zugehörigkeit zum Volk Gottes auch Beschäftigung mit der Lehre Jesu Christi, auch ein Lernen beinhaltet. Man muss sagen, liebe Gemeinde, auch ein Auswendiglernen beinhaltet. Es ist ja ganz erstaunlich, dass heute kaum noch irgendwo, auch im Unterricht, vielleicht mit einigen Ausnahmen, etwas auswendig gelernt wird. Und dann ist man nachher da und hat gar nichts. Ich kann Ihnen nur eines sagen, am glücklichsten war ich, wenn ich im Krankenhaus Besuche machte und traf dort Menschen an, die sehr krank waren und die so viel auswendig gelernt hatten in ihrer Jugend, dass sie gar keinen mehr brauchten, der ihnen das vorlas oder der ihnen das sagte, sondern die von sich aus irgendeinen Psalm oder irgendetwas aufsagten. Für sich und für den, der sie besuchte. Das ist etwas Wunderbares. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Lehret sie. Liebe Gemeinde, ich möchte gerne die Predigt damit schließen, dass ich noch etwas zur Taufe sage. Wir haben das eben ja in der Schriftlesung gehört, was dort von der Taufe sehr schön deutlich ausgesagt wurde. Seit alters her ist der sechste Sonntag nach Trinitatis, also dieser Sonntag, den wir heute feiern, dem Taufgedächtnis gewidmet. Und deswegen möchte ich noch einmal im zweiten Teil auf das eingehen, was hier zur Taufe gesagt wird und was Taufe bedeutet. Warum die Jünger die anderen Menschen, denen sie die frohe Botschaft verkündigen, auch taufen sollen. Zunächst einmal ist es etwas Sichtbares, etwas, was man fühlen kann, sehen kann, schmecken kann, anfassen kann. Wir wollen ja alle sowas. So sicher, sagt die Taufe, wie mich Wasser äußerlich reinigt, so sicher hat mich das Blut Jesu Christi vor Gott reingemacht. Ich bin in Gottes Augen ein gerechter Mensch. Das bedeutet Taufe. Ein sichtbares Zeichen, das mir Parallelen ermöglicht. Wie das Wasser mich reinigt, so rein stehe ich durch das Blut Jesu Christi vor Gott da. Das Zweite, das Untertauchen damals bei der Taufe, symbolisiert das Absterben des alten Menschen. Der alte Mensch stirbt ab, ein neuer Mensch wird geboren. Das sind ja diese traurigen Tagesereignisse, die wir miterleben am Fernsehen, wenn wieder einmal eine Fähre versinkt, weil sie falsch beladen ist oder weil sie zu viele Menschen auf sich hatte, wenn aus anderen Gründen Menschen untergehen oder wie jetzt im Mittelmeer so viele, die auf der Flucht sind, dort im Wasser bleiben. Da haben wir das ja vor Augen. Wer da ins Wasser fällt und wer unter die Wasseroberfläche versinkt, der ist nicht mehr da. Alles, was da untergeht, kommt nicht mehr wieder. Aber das, was so schrecklich ist für diese Menschen, das kann man hier einmal positiv sehen in diesem Vers. Taufe bedeutet untertauchen, das Alte geht verloren, aber es bleibt nicht im Wasser, es kommt etwas Neues heraus. Jesus Christus schenkt uns durch seinen Geist ein neues Leben. Die Taufe, und das ist das Dritte, ist das sichtbare Zeichen, ich gehöre dazu. Ich gehöre dazu. Ich sage immer, wir sollten die Taufe nie zu klein sehen. Sie ist etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Und auch hier ein kleines Beispiel, was mir das vor einiger Zeit noch einmal verdeutlicht hat. Nach über einem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten kommt plötzlich jemand bei mir zu Besuch, ein ehemaliger CVJMer hier aus Odenkirchen, und er hatte beim Aufräumen zu Hause in den alten Kisten seinen CVJM-Ausweis und die Anstecknadel für Vereinsmitglieder gefunden. Und diese Fundsachen, in Anführungsstrichen, waren Erinnerungszeichen, die ihn auf den Weg zu einem Neubeginn brachten. Er erzählte mir das, wie das so war, als er die alten Sachen da in der Kiste fand. Ach, zu dem Cooles, da müsste ich auch nochmal hingehen. Mal gucken, wie es dem geht. Da kann man noch ein bisschen von früher erzählen. Und auf diese Art und Weise hat er dann bei mir geschellt und ist dann noch zu mir gekommen. Und da wurde mir wieder deutlich, wie auch so Zeichen etwas bedeuten können für unser Leben. Uns erinnern können an etwas, was mit uns geschehen ist und uns einen neuen Anfang und neue Kraft und eine neue Hoffnung schenken. Die Taufe, liebe Gemeinde, soll uns immer daran erinnern, dass wir zu Gott gehören, dass wir seine Kinder sind und dass von ihm gesehen er dieses Ja zu uns nie zurücknimmt. Er hat zu uns Ja gesagt und wir dürfen uns darüber freuen und dafür dankbar sein. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir dafür danken, dass du uns hineingerufen hast in deine Gemeinschaft. Wir wollen dir dafür danken, dass du Ja zu uns sagst, dass du zu einem jeden ganz persönlich gesprochen hast. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Herr, wir danken dir, dass die Erinnerung an die Taufe auch immer wieder eine Erinnerung ist an deine Liebe. Wir bitten dich, lass uns nicht dieses wertvolle Geschenk vergessen, sondern uns immer wieder über sie und durch sie an deiner Gegenwart freuen. Amen.